glaube, man sieht es an der Länge der Episode und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube, ich hätte mit dem heutigen Podcast-Gast, den Lukas Kaufmann, nur mindestens 2 Stunden länger reden können, weil es so wahnsinnig interessant ist, was er zu erzählen hat. Der Lukas ist doppelter Race Across America Finisher und ist beide Maler Zweiter geworden. Für alle, die es nicht kennen, das Race Across America ist das härteste Radrennen der Welt. Da fahren die Athleten einmal von der Westküste quer durchs Land durch Amerika an die Ostküste, bewältigen da knapp 5000 Kilometer mit ja, knapp 60.000 Höhenmeter, fahren durch 45 Grad Hitze durch die Wüste, leiden unter immensem Schlafmangel, weil sie in diesen 9 Tagen, in denen sie das machen, nur ja, 10 bis 15 Stunden schlafen. Es ist wirklich wahnsinnig beeindruckend, was die Athleten da leisten und in unserem Fall, was der Lukas da zweimal geleistet hat. Es ist definitiv einer meiner Lieblingsepisoden und ich hoffe, sie gefällt euch genauso wie mir. Heutiger Podcast mit Lukas Kaufmann.
Von 6 Stunden war meine Körperkerntemperatur immer zwischen 39,2 und 39,6 Grad. Das ist elendigst. Nach gute 36 Stunden habe ich die erste Schlafpause gehabt.
Also du bist 36 Stunden durchgefahren?
Ja, genau. Das bringt dich so oft irgendwo an einer Stelle, wo du nahe dran bist, dass du sagst, ich lasse es bleiben. Und umso wunderschöner ist aber dann, wenn du ins Ziel fährst.
Ride Hard and Dream On, der Podcast des Ötztaler Radmarathon. Servus Lukas.
Servus Marco, grüß dich.
Lukas, vielen Dank, dass du im Podcast bist, dass du die Zeit nimmst. Du bist doppelter Race Across America Finisher, 2x 2. geworden. Deswegen haben wir dich im Podcast, mit dem wollen wir mit dir über das sprechen. Du bist erst am Sonntag zurückgekommen, also vor 4 Tagen. Ich glaube, wichtigste Frage vorab einmal, wie geht's da?
Ja, danke, dass ich mit dabei sein darf bei dir im Podcast. Freut mich riesig. Und wie geht's mir momentan? Mir geht's momentan noch nicht so 100% super, sagen wir so. Also ich habe jetzt keine mega großen Probleme, aber ich hab ein paar offene Stellen am Gesäß wieder gekriegt, so wie letztes Jahr. Und das wird momentan ein bisschen ungut beim Sitzen, beim Gehen, beim Schlafen, also so gut wie überall. Also das ist momentan, die Stellen heilen nicht brav, aber es ist noch nicht gut und das macht das Leben momentan nicht ganz so lustig. Und was ich sonst noch ein bisschen habe, ist so taube Fußballen. Also einfach, was du kennst du vielleicht, wenn du lang in die Radlschuhe drinnen bist, dann tut das vorne teilweise ein bisschen weh und ich war halt ein bisschen über 9 Tage drinnen in die Radlschuhe. Und das sind momentan so meine größten Probleme, deswegen gehe ich ein bisschen komisch.
Habe ich gesehen, ja.
aber sobald das verheilt ist, ich hoffe, das dauert jetzt noch so vielleicht maximal 2 Wochen und dann wird wieder alles gut sein.
Aber du gehst ja nicht zum Race Across America und denkst, du kommst heim und hast keine Wehwehchen. Denke ich mal, oder?
Nein, das stimmt schon. Also wenn man so ein langes Rennen fährt, dann muss man damit rechnen, dass sowas auftritt, wobei ich sozusagen muss, zum Beispiel, ich bin 2x das Reserand Austria gefahren, im Jahr 2020 und 2021, das war mehr oder weniger so meine persönliche Vorbereitung auf das, dass ich gesagt habe, okay, das nächste ist dann das RAM, das Race Across America, und da, wie ich rund um Österreich gefahren bin, da war ich so 4 Tage unterwegs, also ein bisschen weniger wie die Hälfte, und da habe ich noch keine Probleme gehabt mit einem offenen Gesäß. Also, aber das heißt, 4-5 Tage Radl fahren, halt, glaube ich, das Gesäß halbwegs gut durch und dann wird es irgendwann einmal problematisch.
Ja. Ich habe etliche Fragen und ich bin so wahnsinnig interessiert an dem, was du machst und wie, ja, das ist für mich unvorstellbar, dass man sowas machen kann und da habe ich so riesen Respekt davor. Ich würde aber gerne am Anfang mal ein bisschen früher anfangen, und zwar bei deiner Anfänge von Radlfahren. Weil ich habe auf deiner Website gelesen, du bist zum Radlfahren gekommen, weil du irgendwie ganz viel abgenommen hast in ganz kurzer Zeit, oder? Und dann bist du dabei geblieben.
Ja, genau. Also es ist immer, ich sage immer zu den Leuten, so wie du jetzt sagst, du kannst dir das nicht vorstellen und so weiter, dann sage ich immer gern, schaut euch einmal ein Foto an, wie ich 12, 13 Jahre alt war, da war ich ein bisschen übergewichtig und so weiter. Das heißt, ich habe immer schon ein bisschen, ich habe immer schon Sport gemacht, bin im Winter viel Skifahren gewesen mit den Eltern, im Sommer wandern, weil meine Eltern halt alle gerne in die Berg waren. Und aber mit Radlfahren habe ich lange Zeit eigentlich nichts am Hut gehabt. Und das Glück war, ich bin 1994 geboren und 2002 ist im Ort, wo ich aufgewachsen bin, haben sie einen Radverein gegründet. Da haben einfach drei Väter gesagt, sie wollen eine Alternative schaffen zu Fußball und Tennis, weil Fußball und Tennis gibt es ja fast überall. Und die haben halt gesagt, sie wollen einen Radverein, sie gründen einen Radverein, damit die Kinder Radl fahren können. Und mein Glück war mehr oder weniger, dass der Papa von meinem damaligen besten Freund war der Chef von dem Radlverein. Und so bin ich dazugekommen zum Radlverein. Und dann habe ich mal in 9 Wochen Sommerferien 20 Kilo abgenommen. Damals habe ich, muss man fairerweise auch noch dazu sagen, da habe ich auch noch ein bisschen Tennis gespielt, ein bisschen Fußball gespielt. Also ich habe die anderen zwei Sportarten auch ein bisschen ausgeübt, aber hauptsächlich halt viel Radlfahren da. Und dann ist eigentlich mit Radlfahren immer bergauf gegangen. Also es war echt cool. Du musst dir vorstellen, in dem Jahr, wo ich da in die Sommerferien abgenommen habe, da bin ich bei den ersten Radlrennen, was ich im Jahr gefahren bin, das war alles noch so Oberösterreich-Cup-Rennen, also keine hochwertigen Rennen, jetzt sage ich jetzt einmal, es waren alles Rennen in der Umgebung, bin ich noch letzter, vorletzter geworden. Und beim letzten Rennen in dem Jahr bin ich dann schon Dritter geworden. Also da habe ich einfach gemerkt, ich habe jetzt auf einmal nicht mehr den 20 Kilogramm schweren Rucksack mit, der was die einfach langsam macht, und ab dem Zeitpunkt ist dann eigentlich immer besser geworden. Ich habe dann mal eine kurze Phase gehabt, gleich nach dem Abnehmen, die was nicht ganz so lustig war, weil ich dann geglaubt habe, wenn ich noch weniger essen tue, werde ich noch besser, und das ist halt ein schmaler Grat, genau, das habe ich wahrscheinlich dann mal ein bisschen übertrieben, und dann hat sich das aber gefangen und dann ist Radlfahren immer mehr geworden, hat immer mehr Spaß gemacht, und ja, jetzt bin ich unendlich dankbar, dass ich seit 2019 als selbstständiger Profisportler mehr oder weniger ausüben darf.
Okay, wie kommt man dann, weil irgendwann muss ich der Punkt gekommen sein, hey, wo du gemerkt hast, okay, ich bin gut auf Langstrecke.
Ja, genau, das war sicher schon ein bisschen in der Zeit, wo ich noch, kann man so sagen, ein bisschen dicker war, weil wir haben damals auch schon immer wieder so Trainingslager gemacht mit dem Radverein in Bad Gäusern oder in Kroatien, und ich habe damals schon gemerkt, die Burschen, meine Freunde, die was im Radlverein auch waren, die was mir bei den Rennen jedes Mal um die Ohren gefahren sind, die sind dann in einem, man muss ja dazu sagen, wir reden da von einem Alter von jetzt, weiß nicht, 12, 13 Jahren. Das heißt, ein 13-Jähriger, den sein Mountainbike-Rennen dauert ja so, weiß nicht, eine halbe Stunde oder so. Also die Rennen sind noch ziemlich kurz. Genau, und da war ich halt einfach, da war ich einfach ein bisschen schwer und so weiter. Und das heißt, da war ich hinten. Und dann habe ich aber gemerkt, selbst in der Zeit, wo ich schon ein bisschen dicker war, wo ich noch dick war, wenn wir im Trainingslager eine lange Ausfahrt gemacht haben, irgendwo auf einer Almhütte rauf und so weiter, dann haben die dünnen Freunde, die was im Rennen weit besser waren, haben irgendwann einmal nach einer Stunde, eineinhalb Stunden angefangen zum Sudern, wie weit ist es noch, mich freut es nicht mehr und so weiter. Und mir war das, mir hat das überhaupt kein, für mich war das kein Problem. Also ich bin da einfach voll lang geradelt, und das war damals immer schon so, dass die Trainer gesagt haben, die haben mir damals immer schon voll gelobt, weil sie teilweise halt überlegt haben, ob sie den Lukas überhaupt mitnehmen sollen bei der anstrengenden Tour. Und am Ende des Tages war aber der Lukas gar nicht der langsamste, sondern das waren irgendwelche anderen, die was weit dünner waren und die was nur gesudert haben, weil schon so lange Radl fahren müssen und so weiter. Und mir hat das Spaß gemacht. Und dann war sicher auch ein bisschen ein Glück, dass in Oberösterreich einige Mountainbike-Marathons gibt. Also in wie jung war, gibt es nach wie vor einen Granit-Marathon in Glazöl, in Mühlviertel. Damals hat es auch noch gegeben einen Granit-Besser-Marathon, da an der Grenze zu Oberösterreich und Niederösterreich. Es hat in Reichramming einen Hintergebirgsmarathon gegeben, den was es auch leider nicht mehr gibt. Es hat einfach, Salzkammer gut getroffen als absolutes Highlight und da bin ich überall mitgefahren und habe relativ bald auch angefangen, dass ich da die kurzen Strecken gefahren bin, weil die habe ich ab 16, 17 Jahren habe ich dort auch die kurzen Strecken fahren dürfen und ich war dann gleich von Anfang an auf die kurzen Strecken dort relativ erfolgreich, habe beim Granitmarathon ein, zwei Mal die Leitstrecken gewonnen und das war halt eine mega coole Sache, wenn du mit 15, 16 Jahren vor 300 Erwachsenen das Rennen gewinnst. Das war halt voll cool und dann habe ich mir gedacht, da muss ich dabei bleiben, ja genau. Und das war eigentlich auch so ein bisschen der Grund, warum ich vom Cross-Country-Sport weggegangen bin. Also ich bin ja auch in Heiming zum Beispiel immer die Cross-Country-Rennen gefahren und in ganz Österreich Cross-Country-Rennen. Aber das war halt, ich hab damals für mich halt so entschieden, ein bisschen das beim Marathonsport ist halt einfach, da sind weit mehr Leute. Also es ist ein bisschen so wie beim Ötztaler Radmarathon. Weiß nicht, wenn du einmal mitfährst, sagst, es ist unglaublich, was sie da tut, was da an Stimmung ist und so weiter. Und dann willst du das ja als Sportler ja immer wieder haben. Und auch wenn der Ötztaler Radmarathon jetzt nicht irgendeine olympische Disziplin ist oder so, ist das für einen österreichischen Rennradlfahrer das Coolste, was du fahren kannst. Und wenn du halt irgendwo ein Kriterium fährst oder so, dann stehen da teilweise 7 Zuschauer. Und dann habe ich gesagt, okay, beim das Marathonfahren, das liegt mir, da sind viele Leute, ich kann auch länger Radl fahren, also das zahlt sich aus, weil die Cross-Country-Rennen, wenn ich nach Heiming gefahren bin, in der U17-Kategorie, dann bin ich 5 Stunden im Auto gesessen, habe dort einmal übernachtet, bin am nächsten Tag eine Stunde im Gras gefahren und dann bin ich wieder 5 Stunden heimgefahren mit dem Auto. Ja. Also das war, der Aufwand war einfach ein Wahnsinn. Und dann habe ich gesagt, bei diesen Marathons, da darfst du wenigstens länger Radl fahren.
Und wann ist dann so der Gedanke bei dir entstanden, für mich ist der Traum, oder weiß nicht, ob's das war, für mich ist das Ziel, ich will vielleicht einmal das Race Across America mitfahren oder Race Around Austria oder was auch immer. Wann ist das so wirklich entstanden? Dass du so groß gedacht hast dann irgendwann?
Ich glaube, ein bisschen hat es damit zum Tor, muss man sagen, der Radverein, von dem, was ich da zuerst erzählt habe, ich wohne jetzt da in Kronsdorf, aufgewachsen bin ich in Niederneukirchen, das ist mehr oder weniger eine Nachbargemeinde, also wenn ich heimfahre zu meinen Eltern, fahre ich gute 10 Minuten mit dem Auto, also nicht weit weg von da.
Also 2 mit dem Radl.
mit dem Radl eine halbe Stunde. Ja, genau. Und der ist in Niederneukirchen gegründet worden, dieser Radverein. Und in Niederneukirchen wohnt auch ein Sportmediziner, der Dr. Helmut Ozenasek. Und der Dr. Helmut Ozenasek war der Sportmediziner vom Wolfgang Fasching. Und am Beginn und teilweise vom Gerhard Gulewitz, ein bisschen möglicherweise auch beim Valentin Zeller, das weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall auch am Beginn ein bisschen beim Christoph Strasser, der was ja die Szene dann später dominiert hat. Ja, genau. Und wir haben einmal im Jahr haben wir das Glück gehabt, dass der Doktor sich für uns Jugendliche Zeit genommen hat, weil er halt gesagt hat, ja, wir sind aus dem Ort und der hat das halt für einen Verein zu einem Preis gemacht, dass sich der Verein das leisten hat können, weil wenn der einen normalen Preis verlangt hätte, dann war das eh nicht gegangen. Und so sind wir einmal im Jahr da nach Linz in die Praxis gekommen zum Doktor und dort sind halt, das war so ein schöner weißer Raum, wie man sich halt eine Arztpraxis vorstellt und ein paar Bücher, Lexikone und so weiter gestanden und ein paar mega coole Bilder aus Amerika. Und irgendwann habe ich dann zum Doktor gesagt, was ist das da? Und dann hat er gesagt, ja, das ist das Race Across America, das ist ein Rennen, da gibt es einmal im Jahr ein paar Verrückte, die fahren quer durch Amerika. Und das hat mich irgendwie so fasziniert, dass ich mir gedacht habe, wie soll ich das gehen, quer durch, also weißt du, da war ich noch ein kleines Kind, weißt, Amerika ist so riesig und so weiter und dann habe ich mir gedacht, wie soll ich das gehen und dann ein Jahr später war ich halt wieder dort und habe mir wieder das Foto angeschaut und so weiter und dann bin ich immer größer geworden und der hat mich in die letzten Jahre fast immer einmal im Jahr gesehen und ich war halt immer dort und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, wenn ich das einmal schaffe, dann muss er mitfahren als mein Arzt. Und dann habe ich gesagt, ja passt, wenn es einmal soweit ist, dann fahr er mit. Und ja, dass das dann wirklich funktioniert hat, hat wahrscheinlich er damals nicht geglaubt und ich war mir auch nicht ganz sicher.
Wie alt warst du da zu der Zeit?
Wie ich mit ihm so den Deal ausgemacht habe, würde ich sagen, da war er so 17, 18 Jahre.
Okay, ja.
Also da waren dann schon noch ein paar Jahre, bis es wirklich gegangen ist.
Also 2012, du bist 94 geboren, oder?
Ja, genau.
Ja, 20, genau. Okay, ja. Ja, da hat es noch ein paar Jahre gedauert.
Ja, genau. Aber der Traum war halt immer, ab dem Zeitpunkt war immer, wenn mich irgendwer gefragt hat, was für Rennen möchtest du mal fahren, dann...
Hast du immer gleich Race Across America gesagt?
Habe ich alle Leute immer Race Across America gesagt, ja.
Wahnsinn, und dann ist der Traum dann letztes Jahr in Erfüllung gegangen.
Ja.
Weil die Liste an Fragen ist ewig lang. Gehen wir mal davon ein, wie lange hast du wirklich da Training gebraucht oder dass du wirklich an dem Punkt warst, wo du gesagt hast, okay, jetzt fühle ich mich bereit dazu?
Wie lange hat es gedauert, bis ich gesagt habe, ich fühle mich bereit dazu? Also ich glaube, man muss dazu wahrscheinlich sagen, dass man, ich bin vorhinein vom Race Across America 2024 mit einigen Leuten telefoniert, gesprochen, die was das Rennen halt schon gefahren sind, um halt von denen Erfahrungen zu erfahren und so weiter, was die so mitgekriegt haben. Und da haben einige gesagt, immer so auf die Art, du fühlst dich nie bereit für das. Also es gibt nie, gefühlsmäßig bist du nie bereit für das Rennen. Aber wie, um jetzt deine Frage zu beantworten, wie lang schaut die Vorbereitung aus? Ich glaube, man kann das schwer beurteilen. Man kann jetzt schwer sagen, wie viel Jahr Vorbereitung brauche ich, um das Race Across America zu bestreiten. Aber ich glaube, das Wichtigste, was halt ich gemacht habe, ich habe mich immer so Stück für Stück gesteigert. Also ich bin früher, ich komme aus dem Mountainbike-Sport, dann habe ich angefangen, die ersten Rennradl-Rennen einmal auszuprobieren, damit ich überhaupt am Rennradl ein bisschen Erfahrung sammle. Bin vor fünf Jahren oder vor vier Jahren das erste Mal dann in Ötztaler Radmarathon gefahren. Und dann irgendwann einmal das Race Across der Alps gefahren in Österreich, Italien und der Schweiz. Dann das Race Round Niederösterreich, das Race Round Oberösterreich. Dann 2020 und 2021 das Race Round Austria mit 2200 Kilometer und 30.000 Höhenmeter. Also circa die Hälfte von die Daten, was Amerika hat. Und ja, ich glaube, das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man sich immer Stück für Stück steigert. Also es macht jetzt wenig Sinn, wenn ich immer nur Rennen fahre, die was 10 Stunden dauern und dann sage ich jetzt, ich fahre Amerika. Dann werde ich, glaube ich, dann wirst du ein Problem kriegen. Also dann wirst du mehrere massive Probleme kriegen. Und so habe ich mich halt immer gesteigert. Zuerst einmal ein 12-Stunden-Rennen, dann ein Rennen, was einen Tag dauert, ein Rennen, was 2 Tage dauert, ein Rennen, was 4 Tage dauert. Und habe da überall gelernt und halt schon gesehen, dass der Körper sehr, sehr viel kann. Also was man einem einfach nicht zutraut. Und wenn man ein paar Regeln vom Körper, wie soll ich sagen, wenn man ein paar Regeln vom Körper einfach ernst nimmt und sich darum kümmert, wie er funktioniert, dann kann das grundsätzlich jeder. Also wir die Fahrer, die was dort mitfahren in Amerika, wir sind ja keine Wunderwutzi. Also wenn du meine Bilder anschaust von vor 20 Jahren, da bin ich Vorletzter geworden bei den Radrennen. Also ich bin nicht besonders talentiert oder sonst irgendwas. Mir macht das halt einfach Spaß, so wie du gesagt hast. Ich habe das für mich entdeckt. Für mich ist es eine unglaublich große Leidenschaft. Aber jeder kann das, der was sich mit seinem eigenen Körper ein bisschen beschäftigt, der was brav trainiert und halt dann natürlich auch ein super Team aufstellt, Sponsoren findet und so weiter.
Nehmen wir uns mal mit, wenn du rüberfliegst zum Race Across America, wie viel früher bist du dort schon einmal dort, um dich zu akklimatisieren? Weil, falls es die Leute nicht wissen, man fährt da durch die Wüste, du hast wie viel hat man da Grad? 45, 42, 43 Grad?
Ja, heuer haben wir so 42, 43 Grad gehabt.
Da fährst du die ganze Zeit durch, dann gibt es aber auch natürlich Stellen, wo es einmal stürmt, windet und so weiter, weil du musst dich ja natürlich akklimatisieren an die Hitze, an die Höhe. Ich glaube, ihr fahrt mal auf 3000 Meter oder höher sogar hoch, oder?
Der höchste Punkt vom Rennen sind 3309 Meter.
Also wie viel früher bist du da dort und wie akklimatisierst du dich dort?
Ich war heuer fast 3 Wochen vor dem Rennstart, bin ich nach Amerika geflogen, nach Los Angeles, und dort haben wir sie dann, ein Freund von mir hat mich begleitet und wir sind dann sofort vom Flughafen mit einem Mietauto in die Wüste gefahren und haben dort dann 2,5 Wochen lang trainiert. Und so wie du sagst, das ist natürlich am Anfang eine unglaubliche Umstellung für den Körper. Wenn's jeden Tag so 40 Grad hat und in der Nacht auch nicht recht viel abkühlt, das heißt, du schwitzt da die ganze Zeit in der Nacht und so weiter. Und das ist aber auch extrem wichtig. Aber heuer waren es eben 2,5 Wochen. Wann ich das nächste Mal wieder mitfahren werde, und irgendwann werde ich bestimmt wieder mal mitfahren, dann werde ich es vielleicht auch mal ein bisschen kürzer probieren, weil halt heuer die Zeit vor dem Rennen schon sehr, sehr lang war. Und man sagt ja, es reicht dann vielleicht so 2 Wochen auch schon zum Akklimatisieren, dass man sich an die Hitze gewöhnt. Und dann kommt sicher auch noch ein bisschen dazu, dass man ja auch in der Wüste ein bisschen ein Wetterglück oder Wetterpech haben kann. Und heuer war es definitiv nicht ganz so ideal wie letztes Jahr. 2024 war ich ein bisschen über 2 Wochen in der Wüste zum Akklimatisieren. Und es war halt damals extrem heiß beim Akklimatisieren. Also wir haben da jeden Tag so 43, 44 Grad gehabt, jeden Tag. Und dann beim Rennen war es ein bisschen kühler. Und das war halt super. Und heuer war leider der umgekehrte Fall. Also ich war so fast 3 Wochen in der Wüste und es hat teilweise nur so 40 Grad gehabt. Unter Anführungszeichen nur. Und beim Rennen dann eben wieder 43 Grad. Und
das aber heißt, das spürst du dann im Rennen
auch? Ja, genau, das spürst du. Man kann nicht sagen, hey, das sind eh nur 3 Grad, aber diese 3 Grad sind einfach, die merkt man.
Ja. Ja. Und dann bist du da 3 Wochen oder jetzt in dem Fall 2,5 Wochen dort. Fährst du ganz normale Trainingseinheiten? Wie kann man sich da einen Tag vorstellen? Fährst du da dann 2 Stunden am Tag, 5 Stunden am Tag in der Hitze?
Boah, ich hab's so gemacht, dass ich mir am Anfang die ersten 2, 3, 4 Tage habe ich meinem Körper immer Zeit gegeben, ein bisschen zum Eingewohnen. Also einfach, dass er sich an die Hitze gewohnt. Da bin ich, weiß nicht, die erste Trainingseinheit vielleicht so 2 Stunden, dann einmal so 2,5 Stunden, 3 Stunden. Und dann habe ich es immer so gemacht, dass ich in der Früh bin ich Intervalle gefahren. Gleich dort, wo wir da in der Wüste sind, ist ein Berg. Also da, sonst ist es eh komplett flach. Aber am Beginn von der Wüste ist mehr oder weniger ein Berg. Und da bin ich immer in der Früh so Intervalle aufgefahren, so 3, 4 mal 8 Minuten mit 315, 320 Watt bin ich da aufgefahren. Und dann habe ich wieder ein bisschen eine Pause gemacht und dann bin ich meistens über die Mittagszeit, also dort, wo es im Idealfall am heißesten war, nochmal ein Grundlagentraining draufgefahren, so mit 2, 3, 4 Stunden. Das längste, was ich mal gefahren bin, waren 6 Stunden.
Und dann gehst du an den Start. Nimm uns mal mit. Wie bist du da nervös davor? Hast du ja vielleicht ein bisschen Angst davor, weil man nie weiß, was passiert? Wie stehst du da am Start dann?
Wie stehe ich am Start? Ja, man muss dazu sagen, ich bin so gute 2 Wochen in der Wüste und dann fahre ich von der Wüste dorthin, wo der Start ist, in Oceanside in Kalifornien, direkt beim Pazifik. Und dort ist dann auch mein anderes Team schon gewesen, also meine restlichen Teambetreuer gewesen. Die haben die ganzen Fahrzeuge vorbereitet und so weiter, haben geschaut, dass die Autos alle eingerahmt sind. Da ist einiges zum Vorbereiten und ja, die letzten 3, 4 Tage vor dem Rennen, 3, 4, 5 Tage vor dem Rennen, muss ich schon ehrlicherweise sagen, da steigt die Nervosität schon extrem an. Also so zwei Wochen vor dem Rennen, da bin ich noch komplett locker. Aber dann so drei Tage vorm Start, da ist es halt schon so, dass am Abend, wenn du schlafen gehst, denkst du, boah, jetzt darf ich jetzt nochmal gescheit schlafen, dann noch zweimal und dann ist vorbei mit normalen Schlafen und so weiter. Und dann ist dann kommt wieder eine Zeit, die was nicht so 100% lustig ist, sagen wir so. Und dann fängt man schon viel an zum Überlegen, zum Nachdenken und so weiter.
Was geht da durch den Kopf? Hast irgendwie, also wie kann man sich das vorstellen? Ist es eher eine Angst, das nicht zu schaffen, oder Angst vielleicht, dass irgendwie medizinisch was sein kann oder dass du wirklich Probleme davon tragen konntest? Was beschäftigt dann da so davor? Oder ja, ist es eher der Druck an dich selbst vielleicht, weil du sagst, du willst gut fahren?
Ja, genau. Also ich glaube, bei der ersten Teilnahme war sicher definitiv ein bisschen Angst dabei, es nicht zum Schaffen. Also weil ich halt nicht gewusst habe, wie es wird. Aber war ich mal ein paar Mal gedacht, boah, ich weiß nicht, ob der Lukas das schafft. Das war heuer, ist weggefallen, weil ich ja gewusst habe, ich kann's. Ja genau, ich hab 2024 bewiesen, dass ich es kann. Und heuer war sicher eher so ein bisschen, man fängt dann so viel zum Nachdenken an, was alles passieren kann. Also so auf die Art, hoffentlich ist es nicht ganz so heiß, hoffentlich regnet es dort nicht, hoffentlich schneit es oben in die Rocky Mountains nicht und so weiter. Also man fängt halt hat das Auto keine Panne. Also was das Auto wird ja voll umgebaut mit Zusatzscheinwerfer, Lautsprecher oben am Dach und so weiter. Und dann denkst du aber hoffentlich heute so ist, hoffentlich haben wir keinen Reifenschaden. Also du denkst an so viele Sachen, die was du teilweise nicht in der Hand hast, aber die was du halt denkst ein bisschen. Ja, voll.
Ja. Wie viele Autos habt ihr da als Team?
Wir haben heuer insgesamt ein Pace-Car gehabt. Also das ist das Auto, was mehr oder weniger Tag und Nacht mehr oder weniger immer hinter mir nachfährt. Und dann haben wir ein Wohnmobil gehabt, da wo die Leute vom Pace-Car abwechselnd geschlafen haben, weil es gibt mehr oder weniger immer so eine Tagschicht. Also die fahren 12 Stunden während dem Tag hinter mir nach und dann gibt es eine Nachtschicht, die fahren 12 Stunden in der Nacht hinter mir nach und abwechselnd haben die Leute dann im Wohnmobil schlafen können. Und dann haben wir noch einen Medienbus gehabt heuer, also so einen größeren Transporter, wo das Medienteam drinnen war, der Kameramann, der Fotograf, ein Freund von mir, der was meine Social-Media-Kanäle während den Rennen betreut hat und ein Freund, der was mehr oder weniger, den seine Hauptaufgabe war, einfach den Medienbus zu lenken, also einfach von A nach B zu bringen. Und dann haben wir heuer zusätzlich noch, das ist aber nicht ganz normal, von einem Sponsor von mir, wollte unbedingt auch mit dabei sein beim Rennen und wollte das erleben, wie das ist. Und dann haben wir noch auch so ein zusätzliches Reserveauto mehr oder weniger gehabt, wo auch zwei Personen drinnen gesessen sind. Das ist verpflichtend vom Veranstalter. Man darf nicht alleine da durch Amerika fahren, weil es halt ein bisschen der Veranstalter sagt, das wär zu gefährlich. Und das heißt, man muss mindestens zu zweit da drinnen sitzen. Und das war super natürlich, weil je mehr Leute man hat, je mehr Fahrzeuge, dass man hat, desto entspannter wird das für alle. Weil wenn zum Beispiel im Pesca die gesagt haben, hey, wir brauchen irgendein Wasser oder irgendwas zum Trinken, dann hat dieses zusätzliche Auto irgendwo hinfahren können, einkaufen und das Zeug bringen können. Dieses zusätzliche Fahrzeug war mehr oder weniger 1:1 genau dasselbe wie das Pace-Car, was wir gehabt haben. Das heißt, wenn das Pace-Car bei uns einen Reifenschaden gehabt hätte, dann hätten wir die angerufen, die waren immer ein bisschen in der Nähe von uns und hätten gesagt, hey, kommt her, ihr müsst uns jetzt einen Reifen geben. Und dann hätten wir den von dem Auto den Reifen demontiert und dann hätten sie die darum kümmern müssen, mehr oder weniger, dass sie mit einem neuen Reifen kriegen oder so. Also das, ja genau. Das heißt, wir haben heuer zwei Autos, ein Wohnmobil und einen Bus gehabt.
Und dann gehen wir mal ins Rennen ein, dann geht's los und es startet ja eigentlich richtig hart, das sind fast die meisten Höhenmeter sind am Anfang. Danach ab, weiß nicht, ob Kansas, oder? Geht es flach dahin?
Ja,
oder ein bisschen früher vielleicht schon.
Ja.
Nimm mal so mit, wenn du vom Start schon mal wegfährst, ist das schon mal eine Erleichterung, okay, jetzt geht's endlich los, startet man da vielleicht ein bisschen übermotiviert ein, hat man da im Kopf, okay, ich will gewinnen, wie ist denn das?
Ja, also ich sag immer zu den Leuten, am Schluss, die letzten Tage vor dem Rennen, wenn ich gefragt werde, ich freue mich einfach schon, wenn es losgeht. Also für mich ist das immer mega Erleichterung ab dem Zeitpunkt, wo der Startschuss ist. Also es ist auch beim Ötztaler irgendwie so, wenn ich da am Start stehe und so weiter, die Tage davor bist du immer nervös, wie ist die Form, wie wird das Wetter und wie wird das sein und so weiter. Und eigentlich dann in die drei Mal, wo ich jetzt schon mitgefahren bin, war teilweise auch das Wetter beim Ötztaler nicht ganz ideal, aber eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo du am Start stehst und dann endlich der mit der Kanone schießt, dann ist ja eigentlich alles egal. Also dann ist Rennen und dann brauchst du dann immer nachdenken, was ziehe ich an oder so weiter, weil du hast eine Entscheidung getroffen, du siehst halt dann, ob es gut war oder nicht und so ist es auch irgendwie in Amerika ab dem Zeitpunkt, wo ich wegfahre, sind diese ganzen Gedanken über das, was kann passieren und so weiter, Gott sei Dank weg. Also da bin ich dann eigentlich ein richtig glücklicher Mensch, der was einfach am Radl sitzt und versucht, möglichst schnell
von A nach B zu kommen.
Ja, genau.
Wann kommt der erste Moment, wo man sich denkt, boah, jetzt fängt es an hart zu werden?
Beim Rennen, glaube ich, in Amerika ist der Moment, wo man sich definitiv das erste Mal denkt, jetzt wird es hart. Du musst dir vorstellen, man startet direkt beim Pazifik auf 0 Meter und dann ist die erste Time Station, also weil diese ganzen 4900 Kilometer sind so unterteilt in so Time Stations, ist nichts anderes als wie ein Checkpoint. Also man kann nicht sagen, beim Ötztaler war eine Time Station oben beim Kütte, war die erste, oben am Brenner war die zweite, am Jaufen oben die dritte und am Timmelsjoch oben die vierte, so circa. Aber da fährt einfach jeder durch und oben, da liegen halt unter Anführungszeichen überall einfach nur Zeitmessmatten.
Ja.
Und so ähnlich ist es halt da in Amerika. Und die erste Time Station ist genau dort am Beginn der Wüste. Und du musst dir vorstellen, das Höhenprofil von der ersten Time Station ist, man startet auf 0 Meter und dann fährt man circa so 120 Kilometer immer leicht bergauf, bis man auf so einer Höhe ist von circa man ist da so auf so einer Höhe von ca. 1100, 1200 Meter und dann fährt man von 1200 Meter 15 Kilometer eine Abfahrt bergab, das ist genau der Berg, wo ich gesagt habe, wo ich in der Früh immer meine Intervalle fahre, auf 0 Meter und dann ist man in der Wüste. Und das Arge ist halt, oben am Berg hat man 30 Grad, das ist auch schon gut warm und 15 Kilometer später unten hat man 45 Grad. Also das heißt, in der Abfahrt wird es einfach extrem heiß und dann bist du unten in der Wüste und dann ist es einfach nur noch heiß. Mhm. Und das ist sicher dort, wo du das erste Mal denkst, oh weh. Und du weißt halt dann, du fährst circa eineinhalb Tage lang in der Wüste, bevor dann die Rocky Mountains kommen.
Wo es ja auch hart ist.
Wo dann wieder das, ja genau.
Was ist härter, die Rocky Mountains oder die Wüste? Weil wie viel machst du in den Rocky Mountains Höhenmeter in der Zeitspanne?
Du fährst in die Rocky Mountains, das sind drei Pässe. Der erste ist der höchste mit 3300 Meter und dann gibt es noch zwei Pässe mit ein bisschen über 3000 Meter. Aber ich würde sagen, in den Abschnitt Rocky Mountains an sich machst du wahrscheinlich so gute 10.000 bis 15.000 Höhenmeter, wo du in die Rocky Mountains drinnen bist.
Und was ist härter? Wüste oder Rocky Mountains?
Also für mich und glaube auch für fast alle Teilnehmer definitiv die Wüste.
Ja, weil du einfach so nicht gewohnt bist und ja, so genau. Auch gar nicht davor trainieren kannst, außer halt du akklimatisierst.
Ja, genau. Also die Hitze ist einfach unglaublich. Also ich habe jetzt noch nicht die genaue Auswertung, aber letztes Jahr habe ich da mal ein Zeitfenster gehabt von 6 Stunden, wo meine Körperkerntemperatur immer so von 6 Stunden war meine Körperkerntemperatur immer zwischen 39,2 und 39,6 Grad.
Richtig. Ja, aber da fühlst du dich doch, wie wenn du Fieber hast, oder?
Ja, genau. Genau so ist es. Ja. Also das ist elendigst. Also das kann man sich nicht vorstellen.
Ja, wie kann man denn da noch treten?
Ja, es gibt keine Alternative. Also es bringt nichts. Du musst da irgendwie durch. Also einfach trinken und schauen, dass du mit der Hitze ein bisschen anfreundest. Mhm. Weil die Hitze ist ein Wahnsinn. Also der Fortwind, das kommt da so vor, wie wenn ich da 5 cm vor die Nasen an Föhn hinhalte.
Ja, das tut dir dann so richtig weh, oder? So wie ein Fortwind hast.
Ja, genau. Es brennt einfach, der Asphalt brennt von unten, die Sonne brennt von oben, der Wind ist warm. Mhm. Also es ist echt nicht. Der Mund pickt. Das ist ja alles so trocken. Und der Arzt sagt irgendwann einmal, du kriegst jetzt nichts mehr zum Trinken, und weil es auch gefährlich wird wegen der Flüssigkeitsmenge.
Dass du zu viel zu dir nimmst?
Ja, genau. Ich glaube, heuer war ich auch wieder in die ersten 24 Stunden, habe ich an die 20 Liter getrunken.
Boah.
Ja, und die Medizin sagt halt, wenn man 24 Liter trinkt, also jede Stunde 1 Liter auf 24 Stunden, dann wird es halt kritisch, dass das der Körper irgendwann einmal nicht mehr schafft.
Ja.
Und wenn das der Körper dann nicht mehr schafft, dann fängt der Körper an, dass er Wasser einlagert.
Mhm. Und dann hast du generell ein Problem, oder?
Und dann hast du, genau, dann wird es halt gefährlich, vor allem, weil der Körper lagert Wasser meistens immer dort ein, wo es Schwachstellen gibt. Also dort, wo der Körper schwach ist, dort wird Wasser eingelagert. Natürlich auch teilweise am Anfang natürlich immer wieder ein wenig in die Füße, was naheliegend ist, dass alles runterrinnt. Aber nicht nur in die Füße, sondern auch Herz und Lunge sind Schwachstellen bei so einem Rennen. Nicht, weil du schwach bist, sondern einfach durchs Rennen, das alles so beansprucht ist. Und da hat schon einige Teilnehmer gegeben, die was halt dann deswegen danach in die Rocky Mountains eine Lungenentzündung oder so gekriegt haben und dann halt das Rennen aufgeben haben müssen, weil es halt dann lebensgefährlich wird.
Ja, das heißt, du hast dann noch 20 Liter, hast dann nichts mehr trinken dürfen. Für wie lang?
Ja, genau. Also es war Gott sei Dank nicht so, dass man, also wenn du einen schlechten Arzt hast, dann sagt der oben am Jaufen, du kriegst jetzt bis ins Ziel beim Ötztaler nichts mehr zum Trinken. Das war der Worst Case, so ein bisschen so, wie es du jetzt angesprochen hast. Wenn du einen guten Arzt hast, dann sagt der schon am Brenner, du kriegst jetzt nicht eine ganze Flasche, sondern nur noch eine halbe und drosselt die halt mehr oder weniger runter. Also, und so war es halt bei mir auch. Also ich habe halt dann einfach weniger zum Trinken gekriegt und da hat man dann halt, du kriegst halt dann in der Wüste so eine halbe Liter Trinkflaschen und du weißt aus dem Training, aus dem Akklimatisieren, so eine halbe Liter Trinkflaschen trinkst normalerweise in einer halben Stunde aus und der gibt dir dann halt die halbe Liter Trinkflasche und sagt, die nächste gibt es in einer Stunde. Und du sitzt am Radl und fängst halbwegs zum Blären an, aber du weißt, er macht das nicht, weil er die ärgern will, sondern er macht es, weil es sonst gefährlich wird.
Ja, voll. Wann ist der erste Punkt, wo du schlafen kannst? Oder wo du geschlafen hast, sagen wir so?
Ich hab nach 36 Stunden, circa nach gute 36 Stunden, habe ich die erste Schlafpause gehabt.
Also du bist 36 Stunden durchgefahren?
Ja, genau.
Das ist unfassbar.
Nein.
Und dann, wie lange hast du dann geschlafen? Stunde?
Länger? Eineinhalb Stunden. Wir haben heuer ein bisschen, im Jahr 2024 waren meine Schlafpausen immer nur 45 Minuten. Und wir haben gesagt, wir probieren heuer mal speziell am Anfang ein bisschen mehr zum Schlafen. Dann haben wir mit dem Arzt so ausgemacht. Der Arzt hat das dann, warum auch immer, leider während dem ganzen Rennen so durchgezogen. Aber in Summe bin ich im Jahr 2024, habe ich 10 Stunden 15 geschlafen bei der ersten Teilnahme und heuer 15 Stunden 30 Minuten. Also das heißt, heuer habe ich jede Schlafpause ein bisschen mehr geschlafen.
Mhm. Aber wie geht man da damit um? Jetzt hat das Kerntemperatur 39 Grad in deinem Körper, es hat 45 Grad draußen und du leidest an Schlafentzug und das macht dich ja komplett fertig, oder? Du bist ja irgendwann bist nicht in einem Delirium fast schon in deinem Kopf. Oder würdest du sagen, du bist die ganze Zeit immer voll da? Das geht doch gar nicht, oder?
Nein, die ganze Zeit voll da ist sicher schwierig. Ich meine, ich muss sagen, ich habe mich immer an alles, ich war immer halbwegs da. Also ich habe immer gewusst, wer ich bin, was ich tue und so weiter. Ich hab immer gewusst, wie meine Frau heißt, wie meine Eltern heißen und so weiter. Gibt's Leute, die wissen am dritten Tag nicht mehr, wie die Frau heißt oder so, weil sie so weg sind. Das war bei mir Gott sei Dank nicht der Fall.
Da muss ich kurz einhaken. Testest du die da dann selber? Also sitzt du am Radl und fragst die selber, hey, wie heißt meine Frau? Oder kommt der Arzt zu dir und testet die, weil du schon so...
Meine Betreuer stellen mir immer wieder Rätsel und machen mal Rechenaufgaben und so weiter.
Okay.
Also die schauen einfach, dass mit irgendwelchen Fragen draufkommen, wie gut ich momentan drauf bin, sagen wir so. Mhm. Ja. Aber es ist was du angesprochen hast, ich glaube, es ist, man kommt einfach in einen Zustand, wo es einem nicht so gut geht und man versucht dann einfach trotzdem brav weiter zum Radeln, weil man weiß, das Einzige, was hilft, ist, weiter zum Fahren. Also jede Pause zögert eigentlich diese unlustige Zeit nur hinaus.
Mhm. Aber wenn du da dann, waren die 36 Stunden in der Wüste, also hast du in der Wüste dann geschlafen oder war das nach der Wüste schon? Oder vor der Wüste?
Am Ende der Wüste.
Okay, weil du willst wahrscheinlich vermeiden, dann in die 45 Grad auch noch zu schlafen, oder?
Ja, genau. Also es gibt schon speziell, wie soll ich sagen, speziell Fahrer. Man muss dazu sagen, beim Race Cross America gibt es ja ein Time Limit von 12 Tagen. Das heißt, man hat maximal 12 Tage Zeit, dann ist für alle das Rennen vorbei. Leute, die was versuchen, dass gerade unter 12 Tagen ins Ziel kommen, die schlafen häufig tatsächlich wirklich in der Mittagszeit, weil sie halt sagen, da ist es am heißesten, da ist es am ungutesten, da schlafe ich. Aber wir Fahrer, die was schnell fahren wollen, wir schlafen in der Nacht, wo es sicher auch am besten ist für den Biorhythmus. Weil der Körper hat ja trotz Schlafentzug, trotz Schlafstörung, trotz der ganzen Anstrengung, trotzdem ein bisschen einen Rhythmus, denn was wir einfach haben und unser Rhythmus von einem normalen Mensch ist einfach, wenn es finster wird, werden wir müde, wollen wir schlafen gehen. Und deswegen bin ich ja beim Rennen meistens so, heuer war es so meistens 2 Uhr in der Nacht, habe ich schlafen dürfen.
Okay, und dann eine Stunde?
Ja genau, eineinhalb Stunden, also ich bin abgestiegen vom Radl, habe mich nackt ausgezogen, bin kurz duschen gegangen, manchmal noch kurz Zähne putzen und dann habe ich mich niedergelegt, dann hat mein Arzt Blut abgenommen, was auch wichtig ist, weil man da mal so ein Schnellblutanalysegerät mitgehabt, das hat dann innerhalb von kürzester Zeit die wichtigsten Werte ausgewertet vom Blut. Und wir haben dann heuer auch noch so ein EEG-Headset mitgehabt, also so ein Elektroenzephalogramm. Da habe ich bis jetzt noch keine Ergebnisse, das müssen sie erst auswerten, aber es wird sicher auch interessant sein, wie meine Gehirnströme da in der Nacht waren bei den einzelnen Tagen. Und und dann bin ich eigentlich, also der Arzt hat mir Blut abgenommen und gefühlt eine Minute später bin ich eingeschlafen. Also du bist da so fertig,
ja, so weg gleich.
Dass du einfach einschlafst. Und dann habe ich während der Zeit, wo ich geschlafen habe, wir haben heuer im Vergleich zu 2024 erstmalig Gott sei Dank eine Physiotherapeutin mit dabei gehabt. Und das war super, weil die hat mich in der Zeit, wo ich geschlafen habe, die ganze Zeit behandelt, massiert und so weiter. Und speziell an die ersten Tagen vom Rennen habe ich das schon super gemerkt, dass ich einfach aufgewacht bin und wieder halbwegs frische Muskeln gehabt habe.
Aber wie ist denn das, wenn du dann aufwachst? Du bist ja, ich habe auf Instagram das alles verfolgt von dir. Okay, hat es das eine Video gegeben von Race Across America Channel, wo du aufstehst und so, man denkt, du verstehst gar nicht, wo du bist quasi, du bist einfach komplett weg. Wie fühlt man sich da, wenn man da, ja, sagen wir 4 Tage gefahren ist, dann schläft man wieder eine Stunde und dann wacht man auf, da checkt man dich gar nichts mehr, oder?
Nein, du Du weißt teilweise gar nichts mehr. Da gebe ich dir recht, ja. Also, ich bin da voll abhängig auch vom Team oder so weiter. Also, wenn ich von einer Schlafpause aufwache, am Anfang denkst du immer, boah, das gibt's nicht. Also, am liebsten, also, du denkst da, das gibt's nicht, das ist, bitte lasst mich noch weiter schlafen. Mhm. Aber die sagen dann, hey, aufstehen, weiterfahren und dann, ja, dann stehst du auf, dann tanzt du meistens nur eincremen wegen Sonnencreme und so weiter. Dann ziehst du dich an, setzt deinen Helm auf und so weiter und dann musst du halt wieder aussehen und dann, weiß ich, ist voll häufig halt so, dass irgendwo das Wohnmobil steht natürlich irgendwo am Rand von einer Straße und ich weiß da teilweise nicht, in was für Richtung, dass ich weiterfahren muss. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ich bin da voll abhängig, dass die sagen, hey, du musst da jetzt da fahren und dann links abbiegen. Mhm. Weil ich selber...
Checkst das gar nicht, ja.
Checkst das nicht mehr, so wie du richtig sagst. Teilweise weißt du einfach nicht mehr, wo du bist und ja.
Wann kommt es wieder, dass du merkst, okay, jetzt bin ich wieder so langsam da? Weil es hat ja damit zu tun, dass du einfach so die Stunde schlafst und dann durch den Schlaf einfach so durch den Wind bist, oder?
Ja, genau.
Und wann kommt es dann wieder, so eine halbe Stunde danach, zwei Stunden danach, wo du sagst, okay, jetzt bin ich wieder, jetzt verstehe ich wieder, wo ich bin, jetzt verstehe ich, wo ich hinfahren muss, was ich tue?
Das ist voll verschieden. Also manchmal funktioniert das schnell und manchmal dauert das lang. Also da gibt es leider keine Ausnummer, dass du sagst, nach einer Dreiviertelstunde ist wieder alles halbwegs in Ordnung. Das dauert manchmal extrem lang, manchmal ist es aber auch gleich da, dass du sofort weißt, um was das geht. Mhm. Da kann man leider keine fixe Regel sagen, wie lang das dauert.
Wie hart ist es, wenn du dann für die Rocky Mountains runterfährst und du bist dann, was ist das, Kansas, glaube ich, oder? Wo ist halt dann flach wird, so quasi?
Nach die Rocky Mountains kommt das extrem flache Bundesland Kansas.
Wie geht es da dabei? Ist das nicht der schlimme Punkt, wenn du denkst, scheiße, jetzt geht es aber nur mehr flach dahin?
Ja, voll. Also ich bin durch das, dass ich vom Mountainbiken komme oder einfach auch die Berge liebe, sind halt die Rocky Mountains für mich super. Da fühle ich mich wohl, da fahre ich gern und so weiter. Und dann kommst du nach Kansas und du siehst keinen Berg mehr. So weit, was du siehst, das ist einfach nur flach. Und es wird dort wieder eigentlich sehr warm. Vielleicht nicht ganz so heiß wie in der Wüste, aber trotzdem wieder sehr warm. Also am Beginn von nach die Rocky Mountains, am Beginn von Kansas, sind mehr oder weniger wieder die ganzen Getreidefelder und die ganzen Wiesen neben der Straße. Das ist alles verbrennt, also weil es halt einfach so heiß ist. Und am Ende vom Bundesstaat, aber es ist halt fast 1000 Kilometer weiter östlich, wird es dann wieder ein bisschen grüner, sagen wir so. Aber am Beginn ist es wieder voll heiß. Und du denkst einfach nur, das gibt's nicht. Du hast noch nicht einmal die Halbzeit vom Rennen geschafft, die kommt da erst irgendwo in der Mitte von Kansas, es ist noch so weit, alles am Körper fängt schon alles zum Wetter an, das ist schon ein bisschen mühsam. Also ich hoffe jedes Jahr, heuer bin ich nach Kansas gekommen, ja, am Beginn war es hell und dann war Gott sei Dank auch viel Nacht. Und Nacht ist halt super, weil ja, in der Nacht, da kriegst du nicht recht viel mit. Aber das Zacherste ist immer untertags durch Kansas zum Fahren, weil da ist einfach nur grad und man sieht einfach nichts außer Getreidefelder, irgendwelche riesigen Rinderfarmen und irgendwelche Getreidesilos am Straßenrand stehen.
Kannst du da irgendwo noch irgendwas mit Natur genießen oder Radlfahren genießen? Oder ist das einfach gleich Mittel zum Zweck gedreht, jetzt dass es vorbei ist?
Ja, eher Letzteres. Also es ist recht viel genießen durst in Kansas nicht, weil halt die Landschaft jetzt auch nicht so atemberaubend ist, sagen wir so. Also du siehst, du bewunderst halt dann teilweise einfach am Straßenrand irgendwelche Felder, die was irgendwie bewässern dann, weil da gibt es überall so riesige Bewässerungsanlagen, weil sonst nichts wachsen wird. Und da gibt es halt riesige Anlagen und so weiter, aber landschaftliches Highlight gibt es in Kansas keins, sagen wir so.
Wie gehst du dir mental, wenn du dann merkst, okay, jetzt ist es nur mehr ein Tag? Kommst du dann wieder so langsam ein bisschen zurück aus deinem, ja, nicht jetzt mal in dem Film, in dem du gerade drinnen bist, oder ist es wirklich, bis du im Ziel bist, ist einfach nur Qual und im Kopf einfach nicht ganz da sein?
Ja, es ist auf jeden Fall bis zum Schluss eine Qual. Ich würde auch sagen, es ist, glaube ich, ein bisschen so, ich glaube, alle, die was jetzt zuhorchen und so weiter, die, und öfter schon Rennen gefahren sind, ich glaube auch ein bisschen so dran, dass ja der letzte Abschnitt von einem Rennen immer ein bisschen zacher ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also, beim Ötztaler ist halt das, weiß nicht, du weißt, du musst das Dimmelsjoch rauffahren, dann freust du, wenn du oben beim Tunnel bist, und dann weißt du, da irgend so ein Schupfen kommt noch. Und die Schupfen ist ja eigentlich lächerlich, aber trotzdem ist es nochmal richtig zach. Und ich glaube, das ist aber halt bei jedem Rennen so, dass es am Schluss nochmal zach wird. Also egal, wie lang das Rennen ist. Und so ist es halt auch beim Race Across America. Du sitzt halt dann am Radl und heuer war es wieder so und die Betreuer feuern dich dann an und sagen, jawohl, jetzt sind es nur noch 200 Kilometer. Und du denkst da, Alter, halt euch einen Mund.
Es ist eine Verdammtheit.
Ich bin hinig, ich kann nicht mehr, mein Hintern tut weh, ich kann nicht mehr gescheit sitzen, meine Fuß sollen dann weh, ich blähe halbwärts, wenn der Asphalt schlecht beieinander ist und ihr sagt, es sind nur noch 200 Kilometer und das ist ein bisschen so, also die Betreuer feiern schon voll, mehr oder weniger, die sagen, hey, es ist vorbei und du denkst da, Alter, es ist noch so weit. Also das ist ein bisschen so, die Betreuer sagen, du bist schon da und du denkst, ich bin noch so weit weg vom Ziel. Und was am Schluss bei mir auch immer ein bisschen dazu kommt, schon noch, und das war heuer wieder so, ist so ein bisschen so, ich verliere am Beginn vom Rennen ein bisschen so, und ich glaube, das ist auch bei einem Rennen wie im Ötztaler ein bisschen so der Fall, beim Start, wenn ich beim Ötztaler starte, dann denke ich nicht dran, ob ich jetzt einen Reifenschaden habe oder so. Weißt du, was ich meine? Da fahre ich jetzt einfach mal los, weil ich mir denke, das ist eh noch so eine weite Reise. Aber dann, wenn du dann vom Dimmelsjoch runterfährst, dann fängst du so zum Überlegen an, hoffentlich passiert nichts in der Abfahrt, hoffentlich reißt man nicht die Ketten und so weiter, weil es jetzt nur, also du fängst dann wieder ein bisschen so zum Überlegen an. Und bei mir ist es halt in Amerika dann immer so, dass ich mir denke, hoffentlich rennt man nicht nur irgendein Viech rein. Mhm. Da rennen ja auch viel Rehe um und um und andere Tiere, was auf der Straße unterwegs sind. Und du fängst halt dann so zum Überlegen an und hoffst einfach, dass alles gut geht.
Warum machst du das?
Warum mache ich das? Weil's für mich richtig geil ist. Also mir macht das einfach unglaublich viel Spaß, ein wenig so die eigenen Grenzen kennenzulernen.
Mhm. Hast du dich jetzt schon gefunden mit dem Rennen?
Ja, auf jeden Fall. Also das Rennen bringt, glaube ich, definitiv jeden an die mentalen und körperlichen Grenzen. Den einen mehr, den anderen weniger. Aber das Rennen ist definitiv so lang und so extrem, dass keiner ins Ziel kommt und sagt, es war eine klasse Ausfahrt. Also du mit Schlafentzug, mit so lang Sitzen, mit körperlichen Problemen, mit mentalen Problemen, mit Wetter, das bringt dich so oft irgendwo an einer Stelle, wo du nahe dran bist, dass du sagst, ich lasse es bleiben. Mhm. Und umso wunderschöner ist aber dann, wenn du ins Ziel fährst.
Ja, das wollte ich gerade noch fragen. Kannst du dich da wirklich freuen oder ist es eher so ein, bin ich froh, dass es vorbei ist? Oder checkst du das überhaupt dann wirklich? Okay, jetzt bin ich im Ziel, jetzt ist es vorbei.
Ist eine gute Frage. Also ich habe in den letzten Jahren immer wieder Bücher gelesen über Leute, die was das Ram gefahren sind, und da in einem Buch ist einmal drinnen gestanden, hat einer geschrieben, wenn er ins Ziel gekommen ist beim Ram, dann wollte der eigentlich immer nur schlafen, und seine Betreuer haben halt gefeiert und so weiter, die haben sich gefreut, dass es vorbei ist, und ich habe mir gedacht, wie gibt es das? Also weiß nicht, wenn ich wie beim Ötztaler als 20. ins Ziel gefahren bin 2023, das war mega geil, also da bin ich ins Ziel gekommen und war einfach nur mega, mega happy und glücklich und so weiter und habe mich gefreut wie ein Einser. Und das ist halt beim Race Across America definitiv nicht der Fall. Also du, ich habe mich dort beim ersten Mal 2024 und auch heuer vor ein paar Tagen eigentlich nicht wirklich gefreien können, so blöd sich das anhört. Also gefreien ist, ich habe nicht jubeln können. Also ich bin nicht ins Ziel gefahren und habe voll durchgedreht. Während dem Rennen, da, wenn du hinfährst, dann denkst du oft, wenn ich ins Ziel fahre, dann schnappe ich das Radl und halte es in den Tee und schreie so richtig laut, yeah, oder sonst irgendwas, was du halt vielleicht sonst machen darfst bei irgendeinem anderen Rennen. Aber ich bin dort jedes Jahr übers Ziel gerollt und war einfach das Erste, was ich machen wollte, war einen Schuh ausziehen und eigentlich mich niederlegen. Also du bist einfach nur froh und müde und willst einfach nur schlafen.
Mhm. Wie sehr nimmt dir der Schlafentzug jetzt, sagen Sie ja, wann ist es fertig gewesen? Samstag, Freitag, letzte Woche?
Ich bin am Sonntag Sonntag heimgekommen. Am Freitag in der Früh bin ich, ja genau, also so sechs Tage ist jetzt aus, kannst
du sagen. Wie lang spürst du den Schlafentzug noch? Wie sehr hängt er dir denn noch?
Also letztes Jahr mit die 10 Stunden Schlaf, heuer habe ich ja 5 Stunden mehr geschlafen. Jetzt geht es mir, glaube ich, gefühlt ein bisschen besser.
Merkt man die 5 Stunden? Das ist in 8 Tagen 5 Stunden mehr schlafen, merkt man nicht gar nicht, schon.
Ja, ich glaube, du merkst das schon ein bisschen. Also so blöd ist es ja anhört. Also es ist sicher auch ein bisschen was Spezielles von so extremen Rennen, dass geringe Unterschiede teilweise halt schon einen gescheiten Unterschied machen. Also wirklich, das hört sich jetzt vielleicht für einen Außenstehenden an, der sagt, halt, ob du 10 Stunden schlafst oder 15 Stunden in 9 Tagen, ist ja komplett egal. Aber ich sag's dir, es ist nicht ganz egal. Also es ist ein bisschen ein Unterschied. Mhm. Ja. Und letztes Jahr habe ich mindestens 2, wenn nicht 3 Monate braucht, bis ich mich
wirklich
davor erholt habe. Und es ist halt jetzt auch so. Ich habe heute gestern, ich bin schlafen gegangen, geht es immer schlafen, wenn der Paul, mein Kind, schlafen geht. Und weiß nicht, der schläft fast 12 Stunden halt momentan. Oder
und der Papa kann nur länger schlafen.
und in der Früh, wenn er aufsteht, denke ich mir, das gibt's ja nicht. Ja, genau. Und normal ist das halt nicht. Also normalerweise schlafe ich so 8 Stunden und bin voll fit und motiviert. Und jetzt schlafe ich 11, 12 Stunden wieder Ball und stehe in der Früh auf und denke mir, eigentlich gefreut mich gar nichts.
Mhm. Bist du schon mal in so einen richtig krassen Sturm gekommen beim Ram?
Heuer nicht, aber letztes Jahr. Letztes Jahr waren wir einmal in einem gescheiten Unwetter drinnen. Ja. Heuer haben wir Glück gehabt. Wir sind da durch Kansas sind wir durchgefahren. Und wie wir mehr oder weniger mit dem Bundesstaat Kansas fertig gefahren worden sind, waren wir dann schon in den nächsten Bundesstaat, haben's für Kansas so eine Taifunwarnung ausgesprochen.
Ah, wirklich? Okay. Mhm. Ja. Aber es bringt ja nichts, du musst ja trotzdem weiterfahren.
Ja, genau, du musst, die Organisatoren sagen, es gibt keine Zeitgutschrift fürs Wetter, weil halt das Wetter ist ein Teil vom Rennen und so wie wenn es beim Ötztaler regnet und kalt ist, dann
ist es halt
so. Ja, genau, es ist Wetter und du musst einfach dann als Fahrer selbst entscheiden, wie du weiter tust. Mhm. Ja, genau, und teilweise ist ein bisschen, je nachdem, hört es jetzt vielleicht teilweise auch blöd an, aber wenn ein bisschen ein Wind ist und so weiter, der was dich ein bisschen fordert, das ist teilweise auch gar nicht schlecht, weil du halt dann nicht so gefährdet bist zum Einschlafen.
Mhm.
Also wenn du einfach immer am Radl bist und immer wieder ein bisschen ausgleichen musst, dann ist der Körper immer, immer.
Ist es schon eine Gefahr, dass du immer einschläfst während dem Fahren?
Ja, definitiv.
Ja. Ja. Wie haltest du die wach dann? Sagst du Betreuerteam, sie sollen Krach machen hinten, oder?
Ja, genau. Ja, wirklich. Also einfach, wenn ich merke, ich glaube, je öfter das zu Rennen fährst, desto besser merkst du selber. Und die Betreuer merken es eigentlich auch. Bei mir ist es meistens so, dass ich, wenn ich müde werde, dann habe ich so, wie soll man sagen, teilweise so. Entweder ich mache so Schlenkerer, also ich fange ein bisschen an zum Schlangenlinien fahren, oder hin und wieder mache ich es einfach auch, dass ich mitten auf einer langen Straße, da wo es geradeaus ist, kein Auto vor uns, kein Auto hinter uns ist, dass ich anfange durch zum Bremsen. Also dass ich einfach ich abbremse, weil ich, weiß nicht, teilweise gefühlsmäßig habe ich so auf die Art, wie wenn ich irgendwo abbiegen müsste. Mhm. Also ich habe gefühlt so eine Kreuzung vor mir und dann fange ich an zum Bremsen und dann merke ich, hey, da ist ja gar nichts. Und dann fahre ich wieder weiter. Und dann fragen natürlich die Betreuer immer, hey Lukas, was ist mit dir? Mhm. Und dann sage ich einer, ja, ich hab massive Konzentrationsprobleme. Und dann müssen sie mit mir die ganze Zeit reden, plaudern und so weiter. Dann kriege ich Koffeintabletten. Mhm. Hm. Und hin und wieder spielen sie mir Musik vor.
Okay. Ja, Wahnsinn, jetzt bist du zweimal gefinisht, zweimal Zweiter geworden. Sehen wir die nächstes Jahr wieder beim Ram?
Das kann ich jetzt noch schwer sagen. Ich muss das jetzt einmal alles ein bisschen sacken lassen und so weiter. Und letztes Jahr habe ich relativ bald gesagt, ich möchte unbedingt wieder mitfahren, weil ich halt gesagt habe, jetzt bin ich Zweiter geworden, ich würde gern gewinnen. Jetzt bin ich heuer wieder Zweiter geworden. Ich kann da versprechen, dass ich wieder mal mitfahre beim Race Across America. Also es war sicher nicht meine letzte Teilnahme, das kann ich fix sagen. Aber ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal mitfahre. Und bevor ich das nächste Mal mitfahre, muss ich einfach schauen, dass ich mich selbst noch ein bisschen gewisse Sachen einfach ein bisschen besser strukturiere. Ich habe nach dem Race Across America letztes Jahr sehr, sehr viele Vorträge gehabt. Mhm. In Summe waren 57. Und das war halt schon ein bisschen eine Challenge in der Vorbereitung für 2025. Und das möchte ich einfach alles, die Vorträge, die was ich voll gern halte und so weiter, und auch die Sponsorentermine und andere Termine, da muss ich einfach mit meinem Zeitmanagement sicher noch ein bisschen besser in den Griff kriegen, weil ich weiß, wenn ich richtig fit am Start stehe, dann kann ich das Rennen definitiv gewinnen.
Und das ist dein großes Ziel, dein Lebensziel, es zu gewinnen quasi.
Ja, kann man schon so sagen. Also wenn ich das Race Across America mal gewinne, dann kann ich auf jeden Fall sagen, dann habe ich am Rennrad alles erreicht, was ich erreichen wollte.
Ja. Lukas, wahnsinnig, wahnsinnig großen Respekt vor dir und generell alle, die da mitfahren und die sich sowas antun. Es ist wirklich ein Wahnsinn, wenn du das erzählst. Ich bin da gesessen und habe mir manchmal gedacht, das gibt's ja nicht. Hey. Wirklich höchsten Respekt. Vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Wir sehen dich beim Ötztaler heuer. Du hast gesagt, du fährst mit.
Ich bin heuer wieder mit dabei, genau. Ich bin 21, 22, 23 gefahren, letztes Jahr nicht, und heuer darf ich wieder mitfahren.
Sehr gut, dann werden wir uns auf der Strecke nicht sehen, aber davor und danach wahrscheinlich. Wirst wahrscheinlich ein bisschen schneller sein wie ich. Wir freuen uns darauf, dass du dabei bist. Vielen Dank fürs Gespräch, Lukas.
Danke, Marco. Danke, dass ich mit dabei sein habe dürfen.